Beatstex aus Berlin am 1. August kommt ihre neue Platte und ab morgen könnt ihr hier auf Flux FM ein exklusives neues Stück aus diesem neuen Album hören. Ja, und hier gerade war ihre erste Single, die ihr auch immer noch kostenlos herunterladen könnt auf der Homepage der Band. DNA heißt das Stück oder DNA. Jetzt haben wir es 10 Minuten nach 6 und wir sprechen über Design. Wenn wir Design hören, dann denken ja die meisten wahrscheinlich so an schöne, praktische Möbel. Dass Design aber auch Lösungen für ganz andere menschliche Bedürfnisse liefern kann, das ist vielen unbekannt. Ein junges Unternehmen, das mit diesem sogenannten Human-Centered Design-Methoden arbeitet, ist The Dark Horse aus Kreuzberg. Sie verstehen sich selbst als Innovationsberatung und schreiben dazu auf ihrer Homepage: Innovation ist, wenn die Literatur von der Realität überholt wird. Dafür arbeiten sie mit dem Design-Thinking-Konzept und was ihr euch unter all dem vorstellen könnt und wie das funktioniert, darüber spreche ich jetzt mit Zhong Hong und Dominik Kenzler von Dark Horse. Schönen guten Tag, ihr beiden.
Hi.
Hallo.
Stimmt das soweit? Alles, was ihr jetzt hier so gesagt habt, das sind ja so ganz viele Fachbegriffe gewesen und
war ausgesprochen gut recherchiert.
Sehr gut. Das ist ein guter Einstieg. Ich habe weiter recherchiert. 2009 habt ihr euch ja gegründet als The Dark Horse und damals wart ihr 32 Männer und Frauen, die gerade die HPI School of Design Thinking in Potsdam abgeschlossen haben. Jetzt vielleicht zuerst die Frage, was ist Design Thinking?
Wir haben den Begriff mal so für uns umgeschrieben, damit man den leichter versteht, und wir haben das Designifizierung oder Designification genannt. Eigentlich heißt es, dass man Design nicht nur auf die Gestalt von Form anwendet, sondern in jedem Prozess, Strukturen, Kulturen immer wieder fragt, kann ich das gestalten und mit gewissen Prozessen sozusagen Dinge hinterfragt und für Nutzer neu arrangiert. Eigentlich die ganze Welt sozusagen betrachten, als könnte man sie gestalten.
Wie habt ihr das in einem Studiengang gelernt?
Das Wichtigste ist immer, was du schon meinst, dass es nutzerzentriert ist, dass man wirklich ganz genau guckt, wo liegen Bedürfnisse. Mhm. Und oftmals ist immer so ein bisschen diese Arbeit, glaube ich, dass die Idee das Wichtigste ist, aber wir gehen eigentlich von dem Ansatz, wenn wir das wichtigste Problem gefunden haben, dann ist der Weg zur Idee nicht mehr das Schwierige, sondern wirklich die guten, die wichtigen Probleme rauszufiltern. Und das ist das, was wir da gelernt haben, mit vielen Recherchemethoden.
Ihr arbeitet ja bei jedem Projekt eigentlich mit diesem Design Thinking Ansatz. Wie funktioniert dieses Konzept in der Umsetzung mit verschiedenen Problemen?
Generell haben wir eigentlich immer den gleichen Ansatz. Was wir am Anfang machen, ist eine Recherche, wo wir uns ganz genau überlegen, wen wollen wir dazu befragen, wen wollen wir dazu beobachten, und gehen dann tatsächlich raus. Teilweise halt rekrutieren wir Leute dafür, die wir beobachten oder befragen, halt teilweise aber auch vollkommen Unbeteiligte, also Leute direkt auf der Straße. Das macht immer am meisten Spaß, weil da wirklich teilweise sehr interessante Sachen rauskommen.
So out of the box thinking.
Genau, direkt so auf der Straße dann.
Ja.
Und diese Informationen, die sammeln wir alle zusammen und dann werten wir die aus. Und das ist ein Prozess, der so schon ein paar Tage dauert bei uns, weil wir einfach diese ganzen Informationen zusammentragen und im ganzen Team und dann tatsächlich herunterbrechen und schauen, welche interessanten Bedürfnisse gibt es dann da. Und ausgehend dann von diesen Bedürfnissen fangen wir dann erst an, sozusagen Ideen zu entwickeln, die dann für eine Lösung stehen.
Das klingt jetzt alles sehr abstrakt.
Mhm.
Versuch das mal an einem Beispiel zu erklären. Also vielleicht auch aus einem Beispiel aus eurer Arbeit.
Es gab ein Projekt zum Beispiel, wo es darum ging, den neuen Ausweis, also Akzeptanz von dem neuen Personalausweis, das ist jetzt schon einige Jahre her. Und da war ja die Idee sozusagen, dass ganz viel technisch möglich ist. Und wir hatten, gab es die These, okay, sollen wir entwickeln, damit die Nutzer diesen Ausweis einfach viel mehr benutzen? Und dann sind wir rausgegangen und haben einfach mitgekriegt, dass es ein ganz großes Problem gibt bei den Leuten zwischen Start und Daten. Mhm. Und dass da eigentlich so eine Waage ist zwischen dem, brauche einen richtigen Mehrwert, um überhaupt Daten rauszugeben. Also man sieht das bei Facebook, da hat niemand vertraut Facebook, aber jeder gibt die Daten raus, weil der Mehrwert einfach riesig ist. Und solange so beim Personalausweis zum Beispiel ich nur irgendwie Dinge machen kann, die ich eh schon machen kann, dann gibt es sozusagen, kannst du eigentlich jeden Service machen, den du willst, aber du wirst dieses Vertrauensproblem nicht loswerden.
Also zum Beispiel dieser Fingerabdruck,
genau,
den gibt man da ab und man kann eigentlich nichts mehr mehr damit machen.
Genau, und dann würden wir entweder sagen, okay, ihr müsst eigentlich euch auf eine ganz andere Sache konzentrieren, also zum Beispiel überlegen, wie können wir Vertrauen schaffen,
ja,
und zum geben Empfehlungen zum Beispiel zu sagen, nee, wir machen jetzt keine Ideen irgendwie, dass du deine Passwörter damit speichern kannst, sondern überlegen, Ideen zu machen, wie wir vertrauensfördernde Maßnahmen, dass du zum Beispiel immer transparent siehst, was alles, wer welche Daten von dir hätte. Zum, ja, Beispiel, um zu sagen, okay, wir sind eigentlich der Trust-Anbieter, zu sagen, guck mal, alle Daten, die überall von dir gespeichert sind, könntest du mit dem Ausweis sehen und vielleicht kündigen, und eher in solche Richtung zu denken.
Ja.
Und genau, und das ist wirklich immer zu gucken, dass wir nicht an Bedürfnissen vorbei entwickeln, weil da entstehen die größten Kosten und Fallen, weil man irgendwie Dinge entwickelt, die niemand benutzt. Ne? Und das ist immer, für uns ist eigentlich ein gutes Produkt immer dann, wenn die Leute sagen, ich will's haben, ich will's benutzen, ja, und ja, das ist so.
Also ich habe auch so einen modernen Ausweis, und finde ich darauf irgendetwas, was aus eurer Arbeit entstanden ist?
Also zumindest ist der Name, das haben wir damals mit dem HPI zusammen gemacht,
ja,
zumindest ist der Name Ausweis-App auf jeden Fall schon mal von uns, und es ging halt um diese,
ich habe keine Ausweis-App.
Genau, das hieß Bürger-Client davor.
Also,
und
das kenne ich auch nicht.
Genau, es ging um diese Software, und ja, zu dem Zeitpunkt haben wir sehr viele Empfehlungen ausgesprochen, das ist aber natürlich so, war mit dem Bundeswirtschaftsministerium, das ist jetzt so ein Projekt, wo man nicht sehr schnell Sachen sieht, die auf der Straße sind.
Okay.
Aber es gibt jetzt so, arbeiten wir an so einem Carsharing zum Beispiel, neuen Carsharing-Konzept, und da ist zum Beispiel, ne, dass man guckt, was geht für Carsharing nicht.
Ja.
Und das heißt, Office Escape, es wird, glaube ich, so nächsten Monat gelauncht. Es ist so, jeder will in Berlin ein Auto, um aus der Stadt rauszukommen und nicht um in der Stadt rumzufahren.
Ja,
und
das gibt es noch nicht.
Genau, und da ist das Konzept jetzt, dass zum Beispiel Agenturen ihre Projekte außerhalb der Stadt machen können,
ja,
und sowohl ein Ferienhaus kriegen für 4 Tage plus ein vollgetanktes Auto und dann sozusagen so Kick-Off-Projekte machen können und eigentlich so raus aus der Stadt kommen. Und das sind so Sachen, die wir dann in diesen Gesprächen rausfinden.
Okay, also ihr stellt die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer in den Mittelpunkt. Dafür benutzt ihr auch verschiedene Methoden, zum Beispiel Beobachtung und sogenannte Empathie-Tools. Was sind denn diese Empathie-Tools?
Es gibt so Cultural Probes, nennt sich das zum Beispiel. Also man, okay, kann, man gibt Leuten eine Testgruppe zum Beispiel, ein Tagebuch mit nach Hause, ja, eine Kamera, und die dokumentieren quasi eine Woche, wie sie leben,
ja,
was sie essen, und dass man sich wirklich reinfühlen kann. Im besten Fall ist es, ich vergleiche das immer so, wenn ich für meine Freundin ein Geschenk suchen will, ist das schon so schwierig, jedes Jahr aufs Neue. Und wenn ich aber für jemanden ein gutes Produkt machen will und ich kenne den nicht, wie schwierig ist das denn, so wirklich die Leute kennenzulernen, um zu sagen, okay, das wäre für ihn wirklich ein gutes Produkt. Und das ist das Ziel, dass wir diese Empathie für diese Nutzergruppe entwickeln und deswegen wirklich in diese Leben eintauchen.
Okay. Was, gibst du dann deiner Freundin eine Kamera und sie soll dokumentieren, was sie den ganzen Tag lang macht?
Das ist jedes Jahr das Geschenk, genau.
Ja, und dann so, gib mir mal die Kamera wieder, ich guck mal kurz, und dann findest du das Geschenk.
Ja, das habe ich noch nicht gemacht, aber
das ist eine gute Idee, das muss ich mir merken für Freunde oder so. Also das ist so eine Form von Empathie-Tools, einfach, genau, so ein bisschen die Anknüpfung an den eigentlichen Nutzer oder die eigentliche Nutzerin.
Genau.
Okay, wir sprechen gleich noch ein bisschen mehr darüber, auch vielleicht jetzt, wie es in eurem Unternehmen aussieht. Ihr macht da auch einiges anders und auch vieles spannend. Ich würde sagen, ich spiele ein Stück von Bratze und wir sprechen gleich weiter. Hier die auswendigen Muster, ist der 18 Minuten nach 6. Bratze hier auf 100,6 Flux FM bei der Morning Show am Nachmittag mit die auswendigen Muster. Im IMA Design Village oder IMA Design Village in der Ritterstraße sitzt die Innovationsberatung The Dark Horse. Die Bedürfnisse des Nutzers und der Nutzerin stehen bei ihrer Arbeit nach dem Design Thinking Konzept im Mittelpunkt, und gegründet wurde das Ganze von 32 jungen Menschen aus 25 verschiedenen Fachrichtungen, und sie haben das gemacht, wovon jede Gründerliteratur abrät. Gründe niemals mit Freundinnen und Freunden, gründe nicht mehr als mit 3 Leuten und stecke all deine Zeit in dein Startup. Wie das alles trotzdem funktioniert, darüber spreche ich jetzt weiterhin mit Jong Hong und mit Dominik von The Dark Horse. Zurück, nochmal schönen guten Tag.
Hi.
Hallo. Also, als laut einschlägiger Gründerliteratur habt ihr alles falsch gemacht und irgendwie hat es trotzdem geklappt. Warum habt ihr euch entschieden, mit über 30 Leuten ein Unternehmen zu gründen und das so umzusetzen, wie ihr das gemacht habt?
Man muss vielleicht nochmal den Schritt davor bei uns betrachten, weil als wir damals von der D-School kamen, haben wir uns überlegt, das gefällt uns so gut, die Arbeitsweise, dass wir das fortführen wollen.
Diese Seminar-Studien-Zusammenarbeit.
Genau, so ein bisschen soziale Projekte machen, Bierchen trinken, ein bisschen Spaß dabei haben.
Das klingt gut.
Und haben auch tatsächlich dann einen Verein gegründet. Mhm. Also unsere Intention am Anfang war gar nicht, irgendwie ein Unternehmen zu gründen, um Geld zu verdienen. Das ist ja später gekommen, als wir dann relativ schnell große Aufträge bekommen haben, wo wir dann gemerkt haben, ups, die Zahl auf der Rechnung ist ein bisschen groß für so ein soziales Projekt oder ja. So. Dann haben wir uns überlegt, okay, wie können wir das anders machen? Und dann haben wir uns entschieden, halt diesen Schritt zu machen, ein Unternehmen zu gründen. Und dann stellte sich uns die Frage, wie organisieren wir uns? Weil mit 30 Leuten etwas gründen widerspricht ja irgendwie jegliche Erfahrung. Jeder hat uns davon abgeraten, aber wir wollten es gern machen. Wir wollten auch, dass alle gleichberechtigt sind und haben dann geschaut, welchen Ansatz müssen wir verfolgen, damit das mit der Zusammenarbeit klappt. Und das ist ganz interessant, in der Reflexion zu beobachten, wie sich dann sozusagen 30 Kreative zusammentun und irgendwie eine Struktur finden, um gemeinsam zu arbeiten. Weil große Unternehmen genau das gegenteilige Problem haben. Sie haben eine gewisse Struktur und wollen diese Kreativität reinbringen. Und wir haben tatsächlich dann mit Hilfe von Design Thinking versucht, ein Konzept zu finden, wie wir zusammenkommen, uns austauschen, was wir dann dabei berücksichtigen müssen, um dieses Unternehmen dann als Organisation tatsächlich aufzustellen.
Ja, ihr habt zum Beispiel eine besondere Unternehmenskultur, rotierende Positionen und keiner arbeitet mehr als 3 Tage die Woche. Klingt irgendwie voll gut. Funktioniert es auch?
Das kam so ein bisschen aus der Not heraus, weil wir gegründet hatten und kein Geld und schon, sag ich mal, vorzeitig skaliert haben auf die 30 Leute. Okay. Von daher mussten wir am Anfang immer so dieses Pendel machen, uns mit 2 Tagen sozusagen irgendwie anders nochmal zu so gucken, gibt es irgendwo Jobs daneben. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass wir das flexibel haben. Also man kann auch bei uns Vollzeit arbeiten, wenn man möchte. Das ist je nach Disziplin ja unterschiedlich. Der Designer kann easy mal 2 Tage was anderes machen, so ein Maschinenbauer tut sich da schon so ein bisschen schwerer. Und
Was sind denn auch die Berufsfelder, aus denen ihr euch personell zusammensetzt?
Politik, es ist wirklich alles dabei, was man sich vorstellen kann. Und das ist eigentlich so der Anfang gewesen. Und aber trotzdem kann sich jeder sozusagen die Zeit einteilen. Bei uns ist eigentlich immer der Projektpartner derjenige, der bestimmt, wie viel und wann. Mhm. Und wir haben aber quasi nicht eine interne Ebene, wo wir nochmal sagen müssen, ich muss jetzt meinem Chef aber auch nochmal eine Projektplanung vorlegen, wie ich das hier intern mache, sondern das macht dann immer das Team mit dem Projektpartner. Mhm. Und dadurch haben wir eine sehr, sehr agile und flexible Struktur. Und was auch extrem schön ist sozusagen, dass man dann auch so ein bisschen selbst Herr seiner Zeit ist.
Und ihr habt darüber sogar ein Buch geschrieben über eure Unternehmenskultur und das erscheint jetzt im September, wird heißen Thank God It's Monday, wie wir die Arbeit revolutionieren. Was würdet ihr jetzt zum Beispiel einem jungen Startup raten?
Wirklich zu hinterfragen, mit welchen Strukturen arbeitet man. Also das ist wirklich nicht unbedingt, wenn man zum Steuerberater oder zum Notar geht, sagen die einem immer, wie man es richtig macht. Mhm. Und der Notar hat eigentlich, als wir da hinkamen mit den ganzen Leuten, meint er so, ja, wir sehen uns ja in einem Jahr dann wieder, lösen das Ganze mal auf. Und also so ist diese Denkweise. Und eigentlich zu gucken, was will man wirklich selber? Also wie möchte man arbeiten? Wenn man 100 Stunden die Woche reinstecken will, ist es auch komplett super. Aber nicht unbedingt diese Strukturen zu übernehmen, wie die gängig gemacht werden, sondern eigentlich zu sagen, okay, es gibt immer Wege, wie ich es mir gestalten kann, wie ich es haben will. Und dann auch immer schnell zu gucken, macht es Sinn oder nicht? Und dann auch flexibel zu sein, zu sagen, okay, dann machen wir das nach einem halben Jahr, testen wir. Und wenn nicht, dann machen wir eine andere Form. So ähnlich haben wir das immer gemacht. Je größer es wurde oder umso mehr Arbeit kam, haben wir immer geguckt, welche Struktur passt dann jetzt zu dem gegebenen Zeitpunkt am besten.
Das ist immer alles total dynamisch und flüssig.
Wirklich, das ist natürlich auch sozusagen, es gibt andere Probleme, ne, so Controlling und wie macht man solche Geschichten und Urlaubsplanung und so weiter. Aber dann probieren wir dann explizit genau dafür eine neue Lösung zu arbeiten. Wie planen wir die Urlaube? So, und
Den Ansatz in eure Arbeit sogar in die Arbeitsweise selbst verfrachten.
Genau. Und Probleme lösen, wenn sie da sind und nicht probieren, irgendwie vorzuschauen, was könnte denn sein, weil da schafft man meistens Lösungen, die einfach keine Variabilität haben, um da irgendwie neue Konzepte auszuprobieren.
Das ist jetzt schön so in der Theorie, vielleicht wollen einige das auch ausprobieren. Ihr bietet ja deswegen auch Workshops an. Was kann man da bei euch lernen oder was für Workshop-Themen gibt es da so?
Also was wir generell machen, ist eine offene Workshop-Reihe, wo es tatsächlich um Design Thinking geht. Das ist so ein Ein-Tages-Workshop, da kann man mal so einen Impuls bekommen, einen Eindruck bekommen, wie funktioniert Design Thinking. Man kriegt auch tatsächlich eine Aufgabe, die man dann mit vollkommen fremden Leuten in einem Team dann auf einmal bewältigen muss. Das gibt, glaube ich, einen ganz guten Eindruck, was diese Methode halt kann. Und dann bieten wir natürlich auch generell speziell angepasste Workshops oder auch Projekte dann für Unternehmen an, wenn sie Interesse haben, spezielle Probleme zu lösen.
Da meldet man sich dann am besten über eure Homepage.
Genau, einfach direkt bei uns dann per Mail oder Telefon.
The Dark Horse aus Kreuzberg schafft Innovation, die Bedürfnisse des Menschen zu erfüllen. Dabei arbeiten sie nach ihrem Design oder nach einem Design Thinking Konzept, das sie auch konsequent auf ihre eigene Unternehmenskultur angewendet haben. Ihr Buch Thank God It's Monday erscheint im September und wer sie früher live erleben will, der kann das auf den Gründerinnen-Tagen am 5. Juli tun. Jong Hong Oh und Dominik Kelzer, Kanzler, waren bei mir im Studio. Schön, dass ihr da wart. Ich wünsche euch viel Erfolg mit der Arbeit und hoffe, dass vielleicht hier unser Unternehmen auch mal so einen Workshop bei euch macht. So drei Tage die Woche und so ein bisschen rotierende Positionen.
Sehr gerne.
Hierarchien aufbrechen. Klingt total gut.
Blick nach draußen.
Ja, Blick nach draußen. Vielen Dank, dass ihr da wart und euch viel Spaß bei der Arbeit.
Jo, danke.
Wir haben es jetzt kurz vor 7:30 und hier gibt's Musik von Merchandise.